Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Türkisch-griechische Annäherung. Die beiden Staaten sprechen auch über Abrüstung. Die Krise macht's möglich. Das ungarische Parlament sorgt mit einem nationalistischen Gesetz für Angst und Ärger in der Nachbarschaft. Die Börse misstraut dem Milliarden-Rettungspaket. Der Euro sinkt weiter. Wir fragen nach der Rolle von Spekulanten bei dieser Talfahrt. Dann brasilianische Geheimniskrämerei. Lula da Silvas Annäherung an den Iran macht immer mehr Experten misstrauisch. Und schließlich Beatrix und wie sie zu Beatrix Siman wurde. Sie las die Berichte über den Propheten.
Das sind ganz schöne Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, wenn die Leute mehr die würden kennen, dann hätten sie auf einmal auch nicht mehr das Horrorbild vom Islam.
Die Konvertitin in unserer Serie, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer, zunächst aber Christian Lüscher, er hat die Nachrichten des Tages.
Die lange Zeit verfeindeten Nachbarn Griechenland und Türkei wollen ihre Beziehungen deutlich verbessern. In Athen finden heute mehrere Treffen von Regierungsmitgliedern beider Länder statt. Diese werden als historisch bezeichnet. Und der türkische Regierungschef Erdogan traf am Mittag zu einem Staatsbesuch in Griechenland ein, dem ersten seit 6 Jahren. In Thailand spitzt sich die Lage weiter zu. Bei den neuesten Zusammenstößen zwischen der Armee und Demonstranten seien mindestens 7 Personen getötet worden, berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Das besetzte Geschäftsviertel in Bangkok wurde vollständig abgeriegelt. Das Schweizer Außendepartement rät weiterhin von Reisen nach Bangkok ab. Und wer einen Flug nach Bangkok gebucht hat, kann diesen bei einigen Veranstaltern bis am Montag kostenlos umbuchen oder annullieren. Die irakischen Parlamentswahlen vom März sind in Bagdad korrekt abgelaufen. Wie die Wahlkommission aufgrund einer Nachzählung feststellt, gab es keine Anzeichen von Wahlbetrug. Ein Gericht hatte angeordnet, dass alle in Bagdad abgegebenen Stimmen überprüft werden sollten. Sämtliche 2,5 Millionen Wahlzettel seien nun von Hand nachgezählt worden und man habe keine Unregelmäßigkeiten entdeckt, sagte ein Sprecher der Wahlkommission. In Kirgisistan ist es erneut zu Unruhen und Zusammenstößen gekommen. In der Stadt Jalalabad hätten Anhänger des gestürzten Präsidenten Bakiev auf Anhänger der Übergangsregierung geschossen. Dabei wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Person getötet. In Afghanistan haben mehrere 100 Menschen gegen den Einsatz von NATO-Soldaten demonstriert. Sie werfen der NATO vor, bei einem Angriff mindestens 11 Zivilisten getötet zu haben. Die NATO sprach von 8 Aufständischen, die getötet worden seien. Die Polizei hat laut einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters das Feuer auf die Demonstranten eröffnet. Dabei wurde laut Angaben eines örtlichen Behördenvertreters 1 Person getötet. Trotz des 750 Milliarden Stützungspakets für den Euro, die Währung verliert weiter an Wert. Heute ist der Euro gegenüber dem Franken so tief gefallen wie noch nie. Ein Euro kostete zeitweise weniger als 1,40 Franken. Und auch gegenüber dem Dollar verlor der Euro weiter. Die Börsen in Europa schlossen heute vielerorts deutlich im Minus, so in Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland. Die Kurse sanken teilweise um über 5%. Die Schweizerische Nationalbank hat ein erfolgreiches erstes Quartal hinter sich. Dank des steigenden Goldpreises und des Stabilisierungsfonds für die faulen UBS-Papiere macht die Nationalbank einen Gewinn von 1,5 Milliarden Franken. Negativ ausgewirkt haben sich dagegen die Verluste auf Fremdwährungen. Besonders der Wert des Euro ist stark gesunken. Die beiden Schweizer Grossbanken UBS und CS sind laut eigenen Angaben bereit, mit der New Yorker Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten und sie wollen verlangte Dokumente herausgeben. Die amerikanische Justiz untersucht, ob mehrere Banken, Investoren und Ratingagenturen falsch informiert haben über den tatsächlichen Wert von Hypothekenpapieren. An der Börse verloren die Aktien der beiden Banken mehrere Prozent. Der spanische Ermittlungsrichter Baltasar Garzón ist bis auf Weiteres vom Dienst suspendiert worden. Den Entscheid fällte das oberste spanische Gericht. Garzón wird vorgeworfen, dass er sich über einen Parlamentsbeschluss hinwegsetzte. Dieser legt fest, dass die Verbrechen unter der Diktatur von General Franco nicht untersucht werden sollen. Er wird sich in Kürze in Spanien vor Gericht verantworten müssen. Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den ehemaligen Augsburger Bischof Mixer hat sich nicht erhärtet. Die Staatsanwaltschaft werde kein Ermittlungsverfahren einleiten, bestätigte der leitende Oberstaatsanwalt. Anders sieht es mit den Prügelvorwürfen aus. Der unabhängige Sonderermittler sagte, offensichtlich habe Walter Mixer in seiner Zeit als Stadtpfarrer oft mit der Faust, einem Stock oder dem Gürtel zugeschlagen. Bischof Mixer bot dem Papst unter dem Druck der Vorwürfe seinen Rücktritt an und Papst Benedikt hat ihn letzte Woche auch angenommen. Im Giro d'Italia hat der Tessiner Rubens Bertoliatti die 6. Etappe als Zweiter beendet. Die Strecke führte von Fidenza nach Marina di Carrara und war 172 Kilometer lang. Gesamtleader blieb der Sizilianer Vincenzo Nibali. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.429 Punkten, minus 2,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.578 Punkten, minus 1,9%. Der Euro wird zu einem Franken 40,09 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 13,17. Das Wetter. In der Nacht gehen im Süden noch lokale Gewitter nieder. Morgen Samstag bleibt es im Norden oft bewölkt und stellenweise fällt Regen. In den Alpen und Voralpen regnet es häufig. Die Schneefallgrenze liegt bei 1200 bis 1600 Metern. Im Süden ist es mit kräftigem Nordföhn teils sonnig und meist trocken. Gegen Abend sind nochmals lokale Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei rund 9 und im Süden bei 16 Grad. Am Sonntag fällt an den Voralpen weiterhin Regen oder oberhalb von rund 1000 bis 1300 Metern Schnee. Im Flachland ist es zeitweise sonnig bei 12 Grad. Im Süden scheint meist die Sonne bei bis zu 20 Grad.
Zuerst soll es begraben werden. Die Türkei und Griechenland wollen sich näher kommen. Und andere graben es aus. Ungarn versetzt mit einem nationalistischen Gesetz die Slowakei in Schrecken. Weiter. Der Euro wird schwach und schwächer. Und was haben Spekulanten damit zu tun? Dann, wie Brasilien in den Verdacht gerät, heimlich Atompläne zu schmieden. Und wie Gentechnik bei Baumwolle ein Problem löst und mehrere neu schafft. Schließlich eine Konvertitin erzählt.
Es gibt eben die sehr emanzipierten Frauen, die das Gefühl haben, ein Kopftuch heisst Unterwerfung, Unterdrückung. Und dort bekomme ich manchmal auch so Blicke, wo ich denke, hoppla, die schätzen mich jetzt einfach falsch ein.
Beatrix Simon erklärt, wie sie sich sieht. Im Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, und zwar bereits ab 19 Uhr, drs.ch. Wenn ein türkischer Regierungschef nach Griechenland reist, dann ist das immer etwas Besonderes, denn die beiden Länder stehen aufgrund ihrer kriegerischen Vergangenheit in einer großen Rivalität. Seit Jahren findet ein Wettrüsten statt und selbst in Schulbüchern finden sich gegenseitige Anfeindungen. Doch die jetzige Visite von Tayyip Erdogan bei Giros Papandreou in Athen hat eine nie dagewesene Dimension. Er reist mit großer Gefolgschaft und mit der Absicht, die Beziehung zu normalisieren. Werner van Gent in Athen, im Zentrum steht offenbar die Abrüstung. Was konkret wurde denn da beschlossen?
Nein, man hat konkret noch nichts beschlossen. Bis zur Stunde ist jedenfalls nicht bekannt gemacht worden in dieser Hinsicht. Und ich erwarte auch nicht, dass es zu einem konkreten Abrüstungsabkommen kommt. Man hat aber im Vorfeld auf beiden Seiten den Willen bekundet, abzurüsten. Man hat heute gesagt und auch gestern noch, bevor Tayyip Erdogan die Reise begonnen hatte, wir geben auf beiden Seiten sehr, sehr viel Geld aus für die Rüstung. Und das ist unnütz. Und heute hat der Vize-Regierungschef hier in Athen gesagt, ihr gebt viel Geld aus für nutzlose Waffen, wir geben viel Geld aus für nutzlose Waffen, lass uns damit aufhören. Und wenn man jetzt sieht, dass Griechenland aufgrund des Sparprogramms bereits 25% der Rüstungsausgaben kürzen wird, dann ist es wahrscheinlich zu erwarten, dass auch die Türkei nachzieht und dass es dann im Rahmen dieser Annäherung dann irgendwann vielleicht doch zu einem Abrüstungsabkommen in der Ägäis kommt und damit, dass dieses ewige Problem zwischen Griechen und Türken etwas gelöst wird.
Noch geht es um eine Absicht, um einen Wille, das ist das eine. Welche Hürden stehen denn da noch im Weg, um das auch umzusetzen?
Nun, natürlich ist die Lage in der Ägäis, die Grenzziehung ist nach wie vor unklar. Es gibt auf türkischer Seite andere Vorstellungen als auf griechischer Seite, wo Griechenland aufhört und wo die Türkei beginnt. Das ist jetzt aber zum ersten Mal, hat Tayyip Erdogan gesagt, er sei durchaus einverstanden mit dem langjährigen Wunsch der Griechen, diese Frage vor dem Internationalen Gerichtshof in New York, in Den Haag lösen zu lassen. Und von daher, man sagen sehr viele Diplomaten hier und in Ankara, eigentlich ist das eine technische Frage, die zu lösen ist. Und da muss man die Experten in Den Haag sprechen lassen und da muss man das anerkennen. Und dann hat man die Basis für eine Annäherung.
Sie haben das Sparprogramm von Griechenland erwähnt. Das Wettrüsten hat ja vor allem Griechenland finanziell schwer belastet. Ist es tatsächlich allein die Krise, die diesen Schritt, diese Annäherung jetzt ermöglicht?
Es ist auf beiden Seiten jetzt neu der Wille da. Man hat früher schon versucht, eine Annäherung zu beginnen. Das ist dann immer wieder in Sande verlaufen, weil auf der anderen Seite gibt es immer auch Nationalisten, es gibt auch Militärs, die eine ganz andere Vorstellung haben. Momentan kann man wirklich sagen, dass auf beiden Seiten der Ägäis besteht der Wille, sich zu einer Annäherung. Und ich glaube, von türkischer Sicht aus ist das auch sehr wichtig, denn die Türkei weiß, Tayyip Erdogan, der immer noch als Hauptziel seiner Außenpolitik die Annäherung an Europa hat, er weiß, dass der Weg nach Europa über Athen verläuft. Ohne eine Annäherung mit Athen, ohne eine Lösung der zentralen Probleme in der Ägäis und auf Zypern, ist es undenkbar, dass die Türkei näher an Europa kommt. Ganz interessant ist, dass Papandreou auch heute nochmal verkündet hat, dass für seine Regierung der Beitritt der Türkei zur EU eine große Priorität hat, weil Athen erhofft sich davon natürlich eine weitere Normalisierung.
Der zweitägige Besuch wird als großer Schritt aufeinander zugefeiert. Wie kommt das eigentlich bei der Bevölkerung an?
Das ist etwas durchzogen. Es gab natürlich jetzt hier am Nachmittag hier in Athen eine Kundgebung von Rechtsnationalisten. Das waren aber nur etwa 300 Personen. Kein Vergleich mit den riesigen Demonstrationen gegen das Sparprogramm. Also ich glaube, das ist nicht sehr ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite gibt es vor allem in Griechenland doch auch viel Skepsis. Man sagt, die türkischen Kampfflugzeuge haben auch gestern noch Überflüge über die Ostägäischen Insel durchgeführt. Jedes Mal werden die türkischen Kampfflugzeuge dann von griechischen Kampfflugzeugen abgefangen. Jeder Flug kostet rund 35.000 Euro. Es gibt also sehr viel Skepsis in der Bevölkerung, ob die Türken das dann auch ehrlich meinen, ob sie wirklich diese Annäherung wollen. Und solange da nicht wirklich etwas Konkretes vorliegt, wird man weiterhin Skepsis vorherrschen.
Nun soll es künftig jährlich auch eine gemeinsame Kabinettssitzung geben. Was kann die erwirken?
Ich glaube, das ist so vor allem sehr wichtig für das Klima der Normalisierung, der Annäherung. Man hat ja während dieses Treffens hier heute in Athen vor allem auch über die wirtschaftliche, die touristische Zusammenarbeit gesprochen. Das sind sehr wichtige Sachen, da liegt sehr vieles, gibt es ein großes Potenzial, was bislang nicht ausgenutzt wurde. Und ich denke, dass die gemeinsame Kabinettssitzung, die es heute zum ersten Mal gab, die in diesem Moment noch nicht abgeschlossen ist, dass das vor allem auch das Vertrauen bilden wird und dass man sehen wird, wir sind Nachbarn und wir haben ein gemeinsames Interesse. Es wird übrigens immer wieder das Beispiel von Frankreich und Deutschland erwähnt, die ja auch einmal Erzfeinde waren und die dann doch eine sehr enge politische Zusammenarbeit gefunden haben.
Das waren Informationen direkt aus Athen von Werner van Gent. Das neue ungarische Parlament kam am Nachmittag erstmals zu einer Sitzung zusammen und da sind die Rechtspolitiker in der Mehrzahl. Die rechtskonservative Fidesz-Partei verfügt über eine Zweidrittelmehrheit und erstmals sitzt auch eine rechtsextreme Partei im Parlament. In dieser Zusammenstellung sorgt es schon zum Auftakt für Aufregung in der Nachbarschaft, denn Ungarn plant jetzt ein äußerst umstrittenes Gesetz. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Feierliche Stimmung im riesigen Plenarsaal des ungarischen Parlaments. Die 386 Abgeordneten treten zur konstituierenden Sitzung zusammen. Staatspräsident László Sólyom hält die Eröffnungsrede und mahnt mit einem Blick zu den Rechtsradikalen im Saal zur Einhaltung der Gesetze.
Magyarországot talpra kell állítani, és ez történelmi feladat.
Dann schlägt Sólyom als neuen Ministerpräsidenten erwartungsgemäß Wahlsieger Viktor Orbán vor. Dieser wird in den nächsten Tagen die Regierung bilden. Mit der Zweidrittelmehrheit im Rücken wird Orbán Gesetze erlassen und sogar die Verfassung ändern können. Und der neue starke Mann lässt keinen Zweifel daran, dass nun ein anderer Wind durchs Land weht. So will er das Parlament verkleinern, die regionalen Verwaltungen abbauen und die öffentliche Sicherheit verstärken. Am meisten Aufsehen aber erregt sein Vorschlag, den ethnischen Ungarn in den Nachbarländern die Staatsbürgerschaft zu verleihen und damit die ungarischen Minderheiten jenseits der Grenze stärker ans Mutterland zu binden. Die Nationalisten in Ungarn haben es bis heute nicht verwunden, dass ihr Land nach dem Ersten Weltkrieg 2/3 seines Territoriums und damit einen beträchtlichen Teil seiner Bevölkerung verlor. Mit dem Staatsbürgergesetz soll dieses Trauma wenigstens ein bisschen gelindert werden. Der ungarische Pass wäre ein nettes Geschenk für die ethnischen Ungarn im Ausland. Dieser ältere Mann im slowakischen Komarno würde ihn jedenfalls nicht ablehnen. Tibor Basternak, der Bürgermeister der Stadt Komarno, die direkt an der Grenze zu Ungarn liegt, ist überzeugt, dass die meisten ungarischen Slowaken die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen würden. Vom neuen Staatsbürgergesetz sind verschiedene Nachbarländer betroffen, aber vor allem die Slowakei reagiert sehr verärgert auf den Vorschlag, dass mehr als 10% der slowakischen Bevölkerung ohne weiteres auch ungarische Staatsbürger werden können, sieht die Regierung in Bratislava als Angriff auf die Souveränität. Sie hat deshalb gestern ihren Botschafter aus Budapest zurückbeordert und ist heute zu einer Sondersitzung zusammengetreten, um Gegenmaßnahmen zu beraten. So steht die Idee im Raum, den eigenen Landsleuten die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie sich für Ungarn entscheiden sollten. Das sei eine typische Reaktion von Politikern, ärgert sich der ungarischsprachige slowakische Geschichtsprofessor László Sárka.
Zwischen beiden Staaten sind mehrere Probleme. Einfach die Unmöglichkeit, die historische und die neueste Probleme mit einer ganz normalen zwischenstaatlichen Verhandlung zu beenden. Wir leben zusammen mit diesen symbolischen Konflikten.
Sárka hält die Aufregung der offiziellen Slowakei für gespielt. Das Land befindet sich halt im Wahlkampf und mit anti-ungarischer Rhetorik ließen sich immer Stimmen gewinnen. Er hält aber auch die ungarische Provokation für unnötig.
Das ist keine Hilfe für die Minderheiten, extremistischen Nationalismus zu pflegen in Ungarn.
Welche Vorteile das neue Staatsbürgergesetz dem Einzelnen konkret bringen wird, ist noch unklar. Sicher ist nur, dass es das ohnehin schon schwer belastete Verhältnis zwischen Ungarn und der Slowakei weiter verschlechtert.
Der Milliardenrettungsschirm aus Brüssel und vom Internationalen Währungsfonds konnte den Euro nur kurzzeitig stabilisieren. Heute ging's wieder rasant bergab. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Das letzte Mal war der Euro gegenüber dem Dollar vor 1,5 Jahren so wenig wert. Auch damals sank der Kurs auf unter 1,25 Dollar. Für die derzeitige Abwärtsbewegung geben die Devisenhändler die Unsicherheit an, die das europäische Rettungspaket ausgelöst hat. Dieses sollte den Wert griechischer Staatsanleihen stabilisieren und wieder Vertrauen in die europäische Gemeinschaftswährung schaffen, doch offenbar ist das Gegenteil eingetreten. Die Devisenhändler sorgen sich nun über die massiven Staatsausgaben, die nötig sind, um den Euro zu stabilisieren. Diese Staatsausgaben würden neue Schulden zufolge haben, und wenn immer mehr europäische Länder hochverschuldet seien, werde das massive Budgetkürzungen zufolge haben, was den Aufschwung verhindern könnte, sagen Währungsspezialisten. Zusätzliche Verunsicherung brachte eine Aussage des Deutsche Bankchefs Joe Ackermann. In einer Fernsehsendung gestern Abend zweifelte der Chef der größten deutschen Bank daran, dass Griechenland je wirtschaftlich leistungsfähig genug sein werde, die Sanierung der Staatsfinanzen zu schultern. Dieselbe Skepsis bewegt viele Anleger dazu, in Gold umzuschichten. Während der Euro immer schwächer wird, wird das Gold begehrter und somit teurer. So viel wie heute musste man noch nie für eine Feinunze Gold bezahlen, nämlich $1,250. Umgerechnet auf ein Kilo in Schweizer Franken sind das rund 45.000 Franken. Der Euro ist derzeit sehr wenig wert. Gegenüber dem Dollar war er allerdings lange Zeit noch schwächer. Bis 2004 waren Euro gar für weniger als 1 Dollar zu haben. Heute muss man immerhin $1,24 dafür bezahlen.
Nicht einmal das 750 Milliarden Kreditpaket scheint also die Talfahrt des Euro zu stoppen. Schuld an dieser Kernschmelze des Euro trügen Spekulanten, die sich wie Wölfe auf schwache Euro-Staaten stürzen würden. Die Europolitiker und Notenbankchefs brauchten zu Wochenbeginn solch markige Worte, um die existenziell bedrohliche Lage des Euro zu unterstreichen und so die monumentale Rettungsaktion zu rechtfertigen. Aber sind wirklich die risikoreichen Hedgefonds verantwortlich für die Eurokrise? Beat Soltermann ging der Frage nach.
Die Hedgefonds. Geht es nach den Politikern, sind sie maßgeblich schuld am aktuellen Wertzerfall des Euro. Chris Manser, Chef vom Dach-Hedgefonds des AXA Versicherungskonzerns, wehrt sich.
Es war in der Vergangenheit schon immer so, dass wenn in den Märkten irgendetwas passiert war, das man sich nicht erklären konnte, dann waren es die Hedgefonds.
Tatsächlich, die Beweislage für marktbewegende Spekulation ist dünn. Als Beleg dienen Daten, etwa solche von der Terminbörse Chicago. Dort waren die Euro-Verkaufspositionen noch nie so hoch wie in den letzten Tagen, aber die Daten liefern nur einen Ausschnitt der Realität. Absolute Zahlen gibt es keine, denn der Großteil der Devisendeals läuft außerbörslich zwischen Banken ab. Und da hat niemand einen Überblick. Da bleibt nur das Spekulieren über Spekulationen oder der Rückgriff auf Verschwörungstheorien. Eine schaffte es sogar ins Wall Street Journal. Einige Hedgefonds hätten heimlich vereinbart, den Eurokurs in den Keller zu treiben, war da zu lesen. Es sei wahr, dass Hedgefondsmanager untereinander Kontakte pflegten, bestätigt Manser, der mit seinem 5 Milliarden Dollar Investitionskapital als eher kleiner Fisch wohl bei keinem Euro-Verschwörungstreffen dabei war.
Gerade in New York, das ist eine Community, wo man sich trifft, wo man sich vielleicht nach der Arbeit zu einem Bier trifft und dann auch seine besten Ideen bespricht.
Gut möglich, dass da einer beim Bier auch von Wetten gegen den Euro sprach. Schlecht möglich, dass das schon die Kurse bewegt.
Im Währungsbereich ist es sehr schwierig, solche Verschwörungstheorien aufrechtzuerhalten, weil der Währungsmarkt ein sehr tiefer Markt ist, ein sehr liquider Markt ist.
Der internationale Devisenmarkt ist wirklich groß, sehr groß sogar. 3.500 Milliarden Dollar werden da umgesetzt, so die Schätzung, und das Tag für Tag, oft im Wechselspiel zwischen Euro und Dollar. Kein einzelner Investor und auch keine Investorengruppe hat genügend Geld, um die zweitgrößte Währung der Welt maßgeblich zu bewegen. Das funktioniert nur, wenn, wie in den letzten Wochen, alle mitmachen. Pensionskassen, Banken, Versicherungen, reiche und weniger reiche Personen. Doch selbst diese geballte Macht hat wenig Macht in einem großen Markt. Heinz Zimmermann, Finanzmarktprofessor an der Universität Basel.
Grundsätzlich wird mit der Spekulation ein Trend verstärkt und das kann über 2-3 Tage hinweg kann das existieren, aber es sind nicht Veränderungen, die man langfristig damit beeinflussen kann.
Dauert ein Trend länger an, hat das weniger mit Spekulanten und mehr mit den Fakten zu tun. Im Fall von Griechenland mit getricksten Zahlen, riesigen Schulden und düsteren Wirtschaftsaussichten, im Fall vom Euro mit einem Währungssystem, das viele Konstruktionsfehler aufweist. Beides verunsichert, beides macht nervös. Selbst ein Power-Paket im Wert von 750 Milliarden Dollar kann offenbar keine Wunder bewirken. Der Euro-Kurs sackte diese Woche weiter ab und liegt unter dem Wert vom letzten Freitag. Die Zinsen für zweijährige Griechenland-Anleihen halbierten sich zwar, aber die Börsianer sind nicht sicher, ob das mit neuem Vertrauen oder eher mit den Stützungsmaßnahmen der Europäischen Zentralbank zu tun hat. Vieles wie dieses ist provisorisch, die Märkte geben sich mittelfristig aber nicht mit einer Zwischenlösung zufrieden, glaubt Thomas Fluri, Leiter Devisen Research bei der UBS.
Was wir am Wochenende erhalten haben, ist ja vor allem ein Paket, das hilft, die ärgsten Schwierigkeiten jetzt über die nächsten Monate und Quartale aus dem Weg zu räumen. Aber es ist noch kein Paket, das zeigt, wie sich Europa in Zukunft besser stellen will.
Solange keine Klarheit herrscht, überwiegt die Unsicherheit, gibt's viel Volatilität auf den Märkten. Ein Eldorado für Spekulanten. In nächster Zeit sei eher mit mehr Spekulationen zu rechnen, glaubt Professor Heinz Zimmermann von der Universität Basel. Und diese Spekulationen brauche es, allein schon zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro Rettungspakets.
Diese 750, die müssen ja auch irgendwie refinanziert werden. Und wenn die über Kapitalmärkte refinanziert werden, dann ist eben Spekulation erforderlich, damit eben langfristig diese Risiken überhaupt gehalten werden.
Die 750 Milliarden Euro sind also kein neues Vermögen, es werden nur Risiken umverteilt. Risiken, die wohl nur Spekulanten zu übernehmen bereit sind.
Beat Soltermann. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Baumwollkapselwürmern und Wanzen und dem Einblick in das Leben einer hiesigen Konvertitin. Zuerst aber geht es um brasilianische Heimlichkeiten. Morgen besucht Brasiliens Präsident Lula da Silva seinen iranischen Amtskollegen Ahmadinejad. Er wolle den Iran in der Atomfrage zähmen und so neue Sanktionen vermeiden. Teheran rollt Lula den roten Teppich aus, samt Empfang beim geistlichen Führer Khamenei, eine äußerst seltene Ehre. Doch im Westen wachsen die Zweifel, ob Lula wirklich ein ehrlicher Makler ist, denn Brasilien hat sich bei den UNO-Atomverhandlungen als Verbündeter des Iran erwiesen. Fredrik Steiger über die jüngsten Befürchtungen.
Besuche demokratisch gewählter Staatschefs sind selten geworden in Teheran. Kein Wunder, dass der Iran dem brasilianischen Präsidenten Inácio Lula da Silva einen pompösen Empfang bereitet. Doch die Freude reicht über die Visite Lulas hinaus. Brasilien ist nämlich inzwischen fast schon ein Alliierter des Irans im Atomstreit. Und anders als Venezuela oder Syrien ist Brasilien international ein hochrespektiertes Land. In der Atomfrage bremst Brasilien Versuche, die weitere Verbreitung nuklearer Waffen zu verhindern und strengere Kontrollen durchzusetzen. Das machte Außenminister Celso Amorim kürzlich auf dem UNO-Atomgipfel in New York deutlich.
The Non-Proliferation Treaty is an intrinsically unfair treaty.
Der internationale Atomsperrvertrag sei zutiefst ungerecht. Er unterteile die Welt in Atommächte und nukleare Habenichtse.
Any commitments additional to those prescribed in the NPT must be considered in the light of the treaty.
Sein Land akzeptiere deshalb keine weiteren Verpflichtungen zur Transparenz und keine zusätzlichen Kontrollen durch die UNO-Atombehörde IAEA, außer die Atommächte würden ihrerseits total abrüsten. Genauso pflegt auch der Iran zu argumentieren. Sicherheitsexperten argwöhnen inzwischen, dass sich hinter Brasiliens harter Haltung und Annäherung an den Iran eigene Atombombenpläne verbergen. Am deutlichsten drückte das in einer Fachpublikation der deutsche Militärexperte Hans Rühle aus, früher Leiter des Planungsstabes im deutschen Verteidigungsministerium. Er räumt zwar ein, es gebe noch keinen Beweis für ein brasilianisches Atombombenprogramm, jedoch immer mehr Indizien. Und er vermutet, dass das Land bereits 2013 die erste Bombe besitzen könnte. Nicht ganz so weit geht Mark Fitzpatrick vom International Institute for Strategic Studies in London, einer der renommiertesten Atomexperten. Er glaubt zwar nicht, dass Brasilien bereits an einer Bombe baue, aber auch er ist besorgt.
It's worrisome that Brazil has taken several steps or failed to take several steps recently.
Brasilien habe in jüngster Zeit den Verdacht erweckt, es wolle sich die atomare Bewaffnung zumindest als Option offen halten.
These various actions include not cooperating as fully with the IAEA as do most other.
Fitzpatrick denkt dabei vor allem an Brasiliens hartnäckige und in New York bekräftigte Weigerung, voll und ganz mit der UNO-Atombehörde zusammenzuarbeiten.
Brazil has refused to adopt the IAEA additional protocol, which would allow for.
Brasilien lehne auch das Zusatzprotokoll zum Atomsperrvertrag ab, das den UNO-Inspektoren jederzeit und überall unangemeldet Zutritt verschaffen würde. Zurzeit sind für diese etwa die hochmoderne Urananreicherungsanlage tabu und auch die Produktionsstätte, wo Brasilien atomare Antriebe für seine U-Boote entwickelt. Für diese legalen Nuklearmotoren muss und darf nukleares Material in die Anlage gebracht werden. Doch was Brasilien hinterher dort mit diesem Material tut, hält es streng geheim. Zwar verbietet Brasiliens Verfassung die Entwicklung von Atomwaffen, doch sind Äußerungen von hohen Politikern und Militärs besorgniserregend, die von der Notwendigkeit, Atomwaffen zu entwickeln, schwadronieren. Das sei nicht zuletzt für das internationale Renommee und Gewicht Brasiliens wichtig. Auch verdächtig ist, das Brasilien bis heute nie offengelegt hat, wie weit es in den 70er und 80er Jahren mit seinem unter der Militärherrschaft vorangetriebenen Atombombenprogramm vorangekommen war. Entscheidend sei nun, so Mark Fitzpatrick, ob Brasilien weiterhin bei den UNO-Atomverhandlungen Kompromisse behindere.
If Brazil continues to refuse, then I think the suspicions will increase.
Falls es das tue, verstärke sich der Verdacht, es betreibe heimlich ein Atomwaffenprogramm. Nun, da die USA und Russland wenigstens gewisse Abrüstungsschritte tun, wäre es äußerst befremdlich, wenn Brasilien die Stärkung des Atomsperrvertrags weiter blockieren würde, Seite an Seite mit dem Iran.
Auf Tuchfühlung mit der Gentechnik, da sind wir vermutlich fast alle, denn auch Kleider, die hierzulande über den Ladentisch gehen, enthalten gentechnisch veränderte Baumwolle. Die Hälfte der weltweit angebauten Baumwolle ist inzwischen gentechnisch verändert. Sie hat den Vorteil, dass sie beim Anbau weniger Pestizide braucht als herkömmliche, sagt jedenfalls die Agroindustrie. Eine Studie aus China, die jetzt im Fachblatt Science erscheint, widerspricht. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Gentechnisch veränderte Baumwolle wird in China schon seit über 10 Jahren angepflanzt, besonders im Nordosten. Beinahe 100% der Baumwolle dort sei sogenannte BT-Baumwolle, also gentechnisch veränderte Baumwolle, sagt Kongming Wu, Forscher am Nationalen Pflanzenschutzinstitut in Peking. BT-Baumwolle produziert in ihren Blättern und anderen Pflanzenteilen ein Gift gegen den Baumwollkapselwurm, der im Nordosten Chinas gefürchtet ist. Bei gewöhnlicher Baumwolle vernichtet dieser Schädling ganze Ernten, wenn er nicht mit enormen Pestizidmengen bekämpft wird. Heute ist der gefräßige Wurm dank der BT-Baumwolle kaum mehr ein Problem. Und mit der Einführung der BT-Baumwolle konnten die Bauern zunächst auch, wie erhofft, die Pestizidmengen zurückfahren. Doch nun, zeigt die neue Studie, breiten sich in den BT-Feldern andere Schädlinge massiv aus. Wanzen, die früher durch die Wurmpestizide mitbekämpft wurden.
The pest population increases year by year. So not only cotton, but also to other crop.
Und von den BT-Baumwollfeldern aus befallen diese Wanzen auch andere Kulturen, chinesische Datteln, Birnen, Äpfel, Gemüse und Getreide. Um der Wanzenplage Herr zu werden, greifen die chinesischen Bauern nun erneut zu Pestiziden. Statt die Spritzmittel also überflüssig zu machen, hat die BT-Baumwolle in China einfach einen Hauptschädling durch einen anderen ersetzt. Die ETH-Ökologin Angelika Hilbeck ist von dieser Entwicklung nicht überrascht.
Das war zu erwarten, dass das kommen wird. Also das kann für niemanden wirklich eine Überraschung sein. Es wurde halt einfach auf die lange Bank geschoben, so nach dem Motto, dann kümmern wir uns halt drum, wenn es soweit ist, dann spritzen wir halt wieder.
Die Gentechnik sei keine nachhaltige Technologie.
Es ist eins einer ganzen Reihe von Aspekten, die Agrarökologen sagen lassen, das ist keine besonders clevere Anwendung. Im Grunde erodiert sich diese Technologie selber im Moment.
Die Technologie erodiere sich, das heißt, die Bauern steigen irgendwann wieder auf herkömmliche Baumwolle um, weil sich die Ausgaben für das teure Gentech-Saatgut nicht lohnen, wenn gleichzeitig Pestizide gekauft werden müssen. Viele Agrarwissenschaftler hoffen aber, dass das nicht passiert. Jörg Romeis von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroskop sagt, man solle nun vielmehr mit Hochdruck umweltverträgliche Strategien gegen die Wanzen entwickeln, etwa biologische Schädlingsbekämpfung. Beim Baumwollkapselwurm hat das nicht geklappt, bei den Wanzen sei Erfolg aber eher möglich.
Die Alternative ist zurückgehen zur Anfangssituation Anfang der 90er Jahre
und riesige Mengen Pestizide zu sprühen. Gänzlich auf Bio-Baumwolle zu setzen, also auf Baumwolle, die ohne Gentechnik und ohne Pestizide auskommt, das sei zurzeit keine Option, sagt sowohl der chinesische Agrarexperte Kongming Wu als auch Jörg Romeis.
A. ist der Markt für diese Bio-Baumwollmenge nicht da. B. ist die Umstellung sehr, sehr aufwendig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auf solchen großen Flächen das so funktionieren würde.
Die relativ kleinen Felder mit Bio-Baumwolle heute, so vermutet Jörg Romeis, profitieren davon, dass der Baumwollkapselwurm seltener geworden ist, weil er auf benachbarten Feldern durch BT-Baumwolle oder Pestizide dezimiert wird. Klar ist, Baumwolle gehört zu den anfälligsten Nutzpflanzen überhaupt. Eine Lösung ist vielleicht nur dann möglich, wenn der Grabenkampf zwischen den Biolandbau-Anhängern auf der einen Seite und den Gentechnik-Enthusiasten auf der anderen beendet wird und eine Kombination von beiden Strategien möglich wird.
Odette Frey aus der DRS-Wissenschaftsredaktion. Jetzt ist es 18.35 Uhr, das Echo-Dossier. Es ist zwar schon ein halbes Jahr her, dass wir in der Schweiz über ein Minarettverbot abgestimmt haben, aber seither haben sich die Wogen um das Thema Islam nie mehr geglättet. Die Debatte um Burka, Scharia und Fundamentalisten läuft heiß, doch die schrillen Töne werden der großen Mehrheit der muslimischen Gemeinschaft bei uns nicht gerecht. Deshalb schauen wir uns im Echo das muslimische Leben in einer Serie von Beiträgen etwas genauer an. Was treibt Konvertiten an, wollen wir heute wissen. 10.000 sind es, die in der Schweiz den Islam angenommen haben. Es gibt sie seit langer Zeit schon, nur hat das bisher kaum jemanden interessiert. Judith Huber hat eine Schweizerin besucht, die bereits in den 80er Jahren zum Islam übergetreten ist.
Ein idyllischer Vorort von Bern, fünfter Stock eines Mietshauses. Hier empfängt die 51-jährige Mutter von 6 Kindern den Besuch. Beatrix Iman möchte ihren Nachnamen nicht nennen. Zu aufgeheizt sei die Debatte über Musliminnen und Konvertiten. Ihre beiden Vornamen, der schweizerische und der selbstgewählte muslimische, unterstreichen ihre doppelte Identität. Sie serviert Kamligurzli und marokkanischen Tee. Die schwarz umrandeten Augen verleihen der freundlichen, bodenständigen Frau einen exotischen Touch. Beatrix Iman stammt aus einer typisch schweizerischen Familie.
Meine Eltern, sie nicht sehr praktizierende Christen oder gar nicht, dass mittlerweile sogar aus der Kirche austreten sind, aber nicht anti, sondern einfach wirklich gesagt, also du musst deinen Weg selber finden.
Und dieser Weg führte zum Islam, über die Liebe zu einem Mann.
Ich habe meinen Mann lernen können und mit dem sind nachher Diskussionen über den Islam ziemlich stark geworden, weil er ist selber gebürtiger Muslim, also von Marokko. Und dann hat es mich mit der Zeit gedacht, mit unseren Diskussionen, dass seine Argumente meistens stärker waren als meine. Und mit dem habe ich mich nachher eigentlich mit dem Islam wirklich befassen.
Sie begann zu lesen, Bücher über den Islam, über Frauen im Islam und stieß dann auf eine gute Übersetzung des Korans.
Für mich hat er fest auch geholfen, also Bericht zu lesen über den Propheten selber. Und das hat mich durch das dort für mich sehr, sehr viel Menschliches übergekommen und sehr, sehr viel von der Umsetzung. Und das sind ganz schöne Sachen, wo ich immer das Gefühl habe, wenn die Leute mehr die würden kennen, dann hätten sie auf einmal auch nicht mehr das Horrorbild vom Islam. Ja.
So wuchs sie langsam hinein, lernte Arabisch, die Gebete, die Rituale, bis sie dann den Übertritt wagte und vor zwei muslimischen Zeugen das Glaubensbekenntnis sprach. Heute trägt sie in der Öffentlichkeit ein Kopftuch. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Es sei für alle, die zum ersten Mal ein Kopftuch trügen, egal ob gebürtige Musliminnen oder Konvertierte, ein riesiger Schritt.
Und ich kenne übrigens auch Frauen, die sogar muslimische Männer haben und die sagen, du darfst es nicht tragen, und sie möchten.
Weil die Männer signalisieren wollten, dass sie fortschrittliche Muslime seien und sich der Schweizer Gesellschaft anpassten. Sie trage das Kopftuch aus Respekt sich selber und der Gesellschaft gegenüber, als Symbol dafür, dass das Wesentliche der Mensch sei und nicht seine tolle Kleidung.
Da kommt es nicht darauf an, wer hat Figurenprobleme, wer nicht, und wer sieht gut aus, wer nicht. Es wird dann ganz fest so äußerlich, und das ist eigentlich von mir aus gesehen nicht in dem Sinn, wo der Frau gut tut oder der Gesellschaft.
Die gegenwärtige Debatte um Islam und um Integration lasse sie etwas ratlos, sagt Beatrix Iman schließlich.
Da frage ich mich schon immer, wo sind wir im Ganzen inne? Weil wir sind ja hier aufgewachsen. Wir haben ja ganz viele Sachen, die wir hier toll finden. Wir haben ganz viele Freunde und Verwandte, die nicht Muslime sind. Und wir leben gut mit denen rundum.
Es gehe ihr doch einfach nur darum, ihre Religion zu leben. Die Geschichte der 51-jährigen Beatrix Iman ist für die Religionswissenschaftlerin Susanne Leuenberger typisch. Denn sie weiß aus ihrer Forschung, dass mehr Frauen als Männer zum Islam übertreten und das oft der Liebe wegen. Das Umgekehrte kommt aber auch vor. Schweizer, die über ihre Ehefrauen die neue Religion annehmen. Doch es gibt auch andere Motive.
Das kann halt auch die Berührung mit dem Islam sein im Rahmen von längeren Auslandaufenthalten in islamischen Ländern. Und daneben gibt es natürlich auch die religiöse Suche, also dass Leute über einen längeren Zeitraum vielleicht zum Teil auch verschiedene religiöse Traditionen sich anschauen, sich damit befassen und dann irgendwie halt zum Islam finden.
Das seien lange Auseinandersetzungen, die über Bücher liefen und immer mehr über das Internet. Eine Aneignung der Religion ohne Kultur sozusagen. Dadurch erklärt sich auch, wieso diese Menschen eher einen buchstabengetreuen, fundamentalistischen Islam leben. Susanne Leuenberger.
Wenn man sich auch anschaut, wie eignet sich ein Erwachsener überhaupt eine neue Religion an? Und das läuft natürlich sehr oft über sehr bewusste Aneignung körperlicher Praktiken, über eine sehr buchstäbliche, im wahrsten Sinne halt angelesene Ausdeutung einer Religion. Und das führt natürlich mit sich, dass zum Teil vielleicht auch fundamentalistische Elemente in die Religionspraxis einfließen.
Und so gibt es immer wieder junge Konvertiten, die sich radikalisieren und sogar Terroranschläge planen, wie zum Beispiel vor kurzem in Deutschland. Die Religionswissenschaftlerin Susanne Leuenberger warnt aber davor, Konvertiten mit Fundamentalisten gleichzusetzen. Die ganze Bandbreite des Islams sei vertreten. Auch was die Kleidung angeht, trifft man bei den konvertierten Frauen das ganze Spektrum. In seltenen Fällen die extreme Verhüllung, die nur die Augen freilässt, bis hin zum Leben ganz ohne äußerliches Bekenntnis zum Islam. Allerdings...
Ich würde mal sagen, dass es oft so ist, dass Frauen, die konvertieren und die dann ihre islamische Identität dann auch nach außen tragen möchten, dass sie das Kopftuch anziehen. Ich denke, es geht darum, dass natürlich für sich selber auch irgendwie die neue Identität zu stabilisieren, zum einen. Zum anderen geht es natürlich auch um die Legitimität und die Anerkennung der islamischen Gemeinschaft.
Doch was ist es denn, was diese Menschen so sehr fasziniert am Islam? Es sei die Sehnsucht nach Einfachheit und Klarheit, nach einer Logik.
Ich denke, es ist so wie eine Art Vereinfachung der Religion in dem Sinn, dass auch so der Ein-Gott-Glaube sehr betont wird, dass viele dogmatische Inhalte des Christentums wegfallen mit dem Islam. Also oftmals wird dem gesagt, ja, ich habe immer Mühe gehabt mit der Dreifaltigkeit Gottes oder mit dem Status von Jesus. Was auch sehr klar attraktiv sein kann, ist die Organisiertheit des Alltags, also dass der Islam eine Religion ist, die eigentlich den ganzen Alltag umfasst und die eigentlich nicht nur das Verhältnis zu Gott organisiert, sondern auch sehr klare Vorschriften zu den zwischenmenschlichen Beziehungen zu geben vermag.
Die Religionswissenschaftlerin warnt vor einer Überbewertung des Phänomens der Konvertiten. Diese gäbe es in der Schweiz schon lange und ihre Zahl sei in den letzten Jahren stabil geblieben. Und selbst den jungen islamischen Zentralrat, über den in letzter Zeit so kontrovers diskutiert wird, hält sie in seinem Auftreten zwar für befremdlich, aber nicht für gefährlich. Susanne Leuenberger plädiert für mehr Nüchternheit in der Diskussion und dafür, dass man die Forderungen des Rats mit kühlem Kopf anschaut.
Es geht ja auch um durchaus legitime Forderungen, die der Zentralrat an die Schweizer Gesellschaft heranträgt. Also es geht um die öffentlich-rechtliche Anerkennung, es geht um die Frage nach der Möglichkeit islamischer Schulen.
Das sei ja gerade das Besondere an den Konvertiten. Schweizer könnten selbstbewusster auftreten als Zugewanderte.
Ich denke, was sehr faszinierend ist an dem Zentralrat und als Phänomen, ist eben das, dass man sagen kann, der Islam von Blanche und Illy, den kann man nicht mehr einfach als fremde Religion, als die Religion der Zugewanderten von sich weisen oder disqualifizieren.
Die Konvertiten könnten ihre Legitimität, die sie als Schweizer hätten, mit der Forderung nach islamischen Bedürfnissen verbinden. Man könnte die Konvertiten ja auch so sehen, als Vermittler und Brückenbauer. Schließlich kennen sie beide Seiten, die schweizerische und die islamische.
Das war ein Dossier über Konvertiten. Nächste Woche gibt es weitere Beiträge in unserer losen Serie zum Islam. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Judith Huber, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.